Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Twitch.
Walking Dead.
PlayStation VR.
Splatoon.
Scorpio.
Wolf.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal aus der Kategorie der Spiele. Und da ihr euch am Ende des Monats befindet, sind es logischerweise wieder die Spiele-News, die rausfallen. Lieber Jan, du bist heute auch wieder mit dabei.
Ja, hallo. Ja, natürlich. Auch wenn es gleich schon mal als kleine Vorschau, die Szene im Moment ein bisschen schläft, habe ich das Gefühl, alle warten auf den Nintendo Switch. Selig, ich auch. In ein paar Tagen ist es ja soweit, am 3.3. Aber ja, wir haben trotzdem ein paar spannende News für euch rausgesucht, auch abseits der Switch.
Also wir haben total spannende News. Also wegschalten müsst ihr nicht. Das sind total spannend und extrem interessante News. Die werden sich von Kapitel zu Kapitel überschlagen, diese Dinger.
Na, vor allem, wir haben auch mal was anderes als nur Switch, weil momentan in den Medien gefühlt ist ja einfach nur die Switch los. Ja? Dass es da wesentlich größere Hersteller gibt, die Millionen Konsolen verkaufen oder Spiele oder was auch immer, ist ja aktuell nicht existent. Das heißt, wir sind im Endeffekt das Kontrastprogramm und erzählen euch auch den Rest. Ja?
Also bei mir ist aktuell so eine weiße, eine Slim.
Ja, weil es lange wert wird, endlich gut, wa?
Genau, aber dazu dann in der Spiele-Review-Folge Mitte des Monats. Bevor wir uns in die News stürzen, haben wir eine kleine Vermeldung zu machen. Die heutige Sendung wird euch gesponsert von Wire, der sichere Messenger für private und berufliche Kommunikation. Jan, kannst du ein bisschen uns ganz kurz über Wire was erzählen?
Ja, ich will vor allem mal von dem großen Vorteil erzählen, nämlich, dass dieses Ding überall läuft, was ich ja immer überall postuliere und sage, ich verwende nur Messenger, die überall laufen, damit größtenteils für mich nur der Facebook Messenger in Frage kam, aber auch eben zum Beispiel Wire. Das läuft einerseits natürlich auf dem Smartphone, auf dem Tablet, eh alles klar, läuft aber auch zum Beispiel auf den Desktop-Rechnern, hat jeweils Desktop-Apps, Windows, macOS und läuft aber auch im Webbrowser und zusammen damit überall, egal wo. Nicht so nervig wie bei WhatsApp, meine persönliche Meinung, wo ich immer mit dem Handy auch im gleichen LAN sein, also im gleichen WLAN sein muss, sondern auch einfach irgendwo, egal wo mein Handy liegt, einfach anmelden. Dazu brauche ich auch keine Telefonnummer, sondern ich lege mir einfach so einen Account an, eben ein anderer Ansatz ist bei vielen anderen Messengern, dadurch aber überall verfügbar. Du hast ein bisschen was zum Thema Sicherheit für uns, was ja heutzutage auch ein wichtiges Thema ist.
Definitiv, Verschlüsselung ist in aller Munde und da hat Wire ein unabhängiges Audit bestanden, besser gesagt hervorragend bestanden. Sie sind in allen Punkten wirklich sehr gut abgeschlossen und sind von Gerät zu Gerät, also von da, wo ihr kommuniziert, bis dahin, wo ihr kommuniziert, wird sicher kommuniziert und das Ganze liegt auch in Open Source vor, also auf github.com könnt ihr euch das Ganze anschauen, wenn ihr da mögt und euch ein bisschen in das Ganze einlesen oder einen Einblick gewähren möchtet, habt ihr da die Möglichkeit dazu. Dazu kommt auch, dass eben die Server, über die das Ganze gehen, in der EU sind. Herzlichen Dank an der Stelle an Wire und ich würde sagen, wir stürzen uns in die kostenlosen Games, die man bekommt, wenn man diese Abos abschließt bei PlayStation und bei der Xbox. Jetzt starten wir natürlich zuerst mal mit der PlayStation, wie gewohnt. Was gibt's da aktuell?
Ja, eine lange Liste an Titeln, diesmal 6 Spiele. Ich habe mir wieder 2 herausgepickt, der Rest in unserer Shownotes. Sind gute Spiele diesmal dabei, zum Beispiel Little Big Planet, das kennt man wahrscheinlich schon, so ein PlayStation Exclusive. Sackboy heißt der nette kleine Sack, das ist ein sehr fantasievolles Spiel, sehr schön gestaltet. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen, eben für die PlayStation 4 dieses Monat aktuell kostenlos zu haben. Ein anderes Spiel, das ich mir rausgepickt habe, leider schon alt und ich vermisse immer noch die Abwärtskompatibilität bei Sony. Anna oder Anna in der Extended Edition, leider für die PlayStation 3 nur. Das ist ein, ja, aus 2012 stammendes so Mystery-Adventure so ein bisschen. Unheimlich gutes Spiel, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Geht nicht so lange, kann man aber echt gut zocken. Macht Spaß, ja, hat man 2 Abende durch, aber in dem Fall gibt es gratis. Für alle die dem Tipp trotzdem folgen wollen, immer wieder mal auf so Steam-Sale schauen. Das ist so eine kleine Indie-Perle, die gibt's auch so immer wieder mal relativ günstig für PlayStation Plus-Nutzer, die vielleicht noch eine PlayStation 3 herumstehen haben. Die können sie jetzt eben kostenlos spielen.
Ganz spannend. Die anderen Artikel sind bei uns auf www.geektalk.ch zu der aktuellen Sendung natürlich in den Shownotes verlinkt. Und du hast gesagt, sehr spannende Titel sind das Ganze. Du meinst, ich sollte langsam anfangen mit, ich hätte gerne eine PlayStation 4. Was gibt's neu aktuell? Pro. Ich würde sagen, wir gehen zu Games with Gold. Was gibt's bei Microsoft aktuell?
Ja, nach dem leichten Problem letztes Monat, wo das Lineup eher schwächer war, haben sie diesmal wieder deutlich stärker nachgelegt. Eines der Spiele wäre zum Beispiel Project Cars, ein wirklich tolles Rennspiel-Simulation. Das ist, glaube ich, auch erst im letzten Jahr oder vorletzten, das ist auch noch nicht so alt. Also wirklich ein reinrassiges Xbox One-Spiel, das so daherkommt und gut aussieht. Auf der anderen Seite rausgepickt hätte ich mir, das ist schon ein älteres Spiel, aber halt der Klassiker schlechthin, Monkey Island 2 in der Special Edition. Eigentlich ein Xbox 360-Spiel, aber eben hier wieder, die sind ja abwärtskompatibel, beziehungsweise aufwärtskompatibel, wie man das nennen mag. Heißt, auch wenn man nur eine Xbox One hat, kann man das trotzdem zocken. Grafik halt entsprechend alt, na klar, ist ja auch ein alter Klassiker, trotz allem reicht die neue Konsole, um das spielen zu können. Gibt noch zwei weitere Spiele, zum Beispiel auch Star Wars. Volle Liste, wie immer, eben bei uns in den Shownotes.
In die Kurzthemen steigen wir, wie teilweise üblich, manchmal selten, aber dann dafür mit brachialer Kraft, mit einer News in eigener Geschichte. In eigener, wie sagt man dem? Ah, Jan, hilf mir
ganz kurz. In eigener Sache.
Eigener Sache, hat es doch gestimmt. Gut. Wir haben, oder besser gesagt, du hast eine Liste zusammengeklöppelt oder hast sie ausgefüllt. Geklöppelt habe ja ich.
Ja, wir sind noch ein bisschen dabei. Es ist ein kleiner Teaser an dieser Stelle. In der nächsten Folge wirst du wahrscheinlich mehr dazu geben. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Listensituation da draußen, beziehungsweise mit der Sammlung an Daten, was die Veröffentlichungsdaten von Videospielen betrifft, auch von Mobile Games betrifft. Generell auch dann irgendwie vernünftige Trailer dazu oder sowas. Das muss man sich immer alles ewig lange zusammensuchen, zum Beispiel, wenn man sich auf so einen Podcast vorbereiten möchte. Und wir wollen da ein bisschen was dagegen unternehmen. Das ist gerade im Werden. Joel, hast du schon gesagt, ne?
Habe ich noch nicht gesagt, werde ich jetzt aber tun. Poughkeepsie.ch/games. Warum Poughkeepsie.ch? Ganz einfach, der Geek Talk, das Audioformat, ist ja ein Teil vom Poughkeepsie Network und da machen wir unsere ganzen Reviews zu den Spielen. Deshalb ist da das Ganze auch verlinkt, weil ihr eben dann schlussendlich in dieser Liste neben den ganzen Release-Titeln und Trailern, die du vorher erwähnt hast, dann auch unsere Reviews verlinkt seht oder präsentiert bekommt. Das war's schon. Dann können wir übergehen in unsere normalen Kurzthemen. Und da gelangen wir gleich zu einem Kickstarter-Projekt. Ein Projekt, was ich mir dachte, nein, nicht wirklich, oder?
Ne, ich überleg's mir, seitdem ich die News dazu gelesen habe, ob ich nicht noch unterstützen soll. Die Rede ist vom Gameband. Es ist eine Smartwatch quasi, auf der irgendwie so Android-Derivat läuft. Sieht, finde ich, jetzt nicht so hässlich aus, Geschmacksfrage. Auf der Uhr in 320x320 laufen 20 alte Atari-Klassiker. Finde ich durchaus interessant. Auf der anderen Seite ist halt die große Frage, naja, auf so einem 1,6 Zoll Smart-Screen quasi wird das wahrscheinlich nicht wirklich viel Spaß machen, auch wenn irgendwie Spiele wie Pong, Breakout, Asteroids jetzt nicht die großen Screens brauchen, auf der anderen Seite am Handgelenk spielen, hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, glaube ich. Die Idee finde ich trotzdem süß, wenn es interessiert. Einmal vorbeischauen auf der Crowdfunding-Plattform der Wahl, die in dem Fall aktuell auf Kickstarter. Und ja, vielleicht mal einschmeißen, die Aktion läuft noch ein bisschen. Gibt's dann auch in einer schönen Atari-Sonderedition, das heißt, sie dürften das ein bisschen abgenickt haben, da gibt's dann auch ein Atari-Band dazu. Oder in einer Terraria-Version, das ist dieses Indie-Game, das ich eigentlich ganz gerne mag. Das wird dann auch in einer gewissen Form auf dieser Uhr übrigens laufen. Da finde ich das nämlich schon wesentlich spannender. Das heißt, die machen jetzt nicht nur irgendwie 20 Klassiker rauf und die Sache ist vorbei. Die wollen da tatsächlich auch irgendwie Android-Spiele draufbringen. Ob sich durchsetzt, fraglich. Kleines interessantes Nebendetail allerdings noch, das Ding kann auch Alexa.
Da wäre es dann schon wieder spannender. Wir hatten es ja in einer der letzten News-Folgen bei uns im Geek Talk, dass Alexa an immer mehr Orten Einzug enthält. Und bei mir geht es auch nicht unbedingt um, also das Nein eher mit dem eben Spielen auf diesem kleinen Display sehe ich eher weniger, weil ich habe relativ große Finger, die verdecken schon mal fast das ganze Display, da wird das Spielen ziemlich schwierig. Ich glaube eher nein, weil die haben so ziemlich die gleichen abgerundeten Ecken wie die Apple Watch. Das könnte gefährlich werden, ihr müsst mal Samsung fragen.
Ich finde, sie haben sich designtechnisch sehr stark an die Pebble sehr angelehnt. Vielleicht musst du Apple irgendwie aufpassen sogar. Nee, also was das betrifft, glaube ich, ja, Geschmacksmuster bei Uhren wird, glaube ich, sehr schwer durchzusetzen sein. Und ja, sei es wie es sei, $200 soll das Ding mal kosten aktuell. Wer sich's ansehen mag, durchaus nicht uninteressantes Gerät, eben kein Android Wear drauf, sondern Android Marshmallow 601 aktuell. ja, Oberfahnder ist es unnötig schon. Ich hoffe, die können dann auch liefern. Grundsätzlich habe ich auch hier wieder die Empfehlung. Ich empfehle keine Kickstarter-Projekte. Muss ich da selber wissen, ob ich das Risiko eingehen mag.
Wir gehen über und setzen uns ans Sterbebett.
Ja, mehr oder weniger, wobei das ist nur ein sehr schwacher Tod oder ein sehr, sehr wenig trauriger. Steam hat Greenlight eingestellt. Greenlight war so eine Plattform, wo quasi Indie-Entwickler ihre Spiele mal einstellen konnten, und wenn die dann entsprechend abgevotet wurden, dann wurden die quasi umgesetzt. Schwieriges Thema natürlich. Du musst natürlich da schauen, dass du dich quasi durchsetzt, ob das dann immer die besseren Spiele sind oder nicht, ist halt fraglich. Jetzt hat sich das mehr oder minder aufgelöst. Stattdessen kommt Steam Direct, da kann einfach jeder tatsächlich einfach einstellen, zahlt dann irgendwie schon vorab einen kleinen Obolus. Ist die Frage, ob sich die Spiele das leisten können, aber wenn nicht, dann sollen sie halt irgendwie Crowdfunding so machen. Ja, grundsätzlich finde ich es eine positive Idee, weil wir werden mehr Spiele sehen. Das ist auch das Ziel, das Steam damit verfolgt, einfach mehr Indie-Games reinzukriegen und halt dafür aus diesem müßigen Greenlight-Prozess wieder rauszukommen. Insofern ein Tod und eine sehr, sehr gute Wiedergeburt.
Dass es das nicht schon lange gegeben hat, wundert mich extrem. Twitch will jetzt Communities starten.
Ja, ist lustig, dass du das sagst. Mir ging das tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich, dass ich mir dachte, okay, spannend, dass sie das noch nicht haben. Ja, im Endeffekt kann man jetzt also Gruppen nach Themen bilden, wo sich halt dann Spieler, also Twitch ist ja vor allem für Spiele-Streaming gedacht, glaube ich, halt irgendwie quasi gruppieren können. Da sind jetzt nicht nur unbedingt Spiele gemeint, sondern ich kann zum Beispiel auch hergehen und sagen, ja, ich interessiere mich für Fußball, und dann ist das halt die Fußballergruppe und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite können Streamer halt auch sagen, welche Gruppen sie vor allem irgendwie ansprechen wollen, können das dann quasi je nach Streamart mehr oder minder unterscheiden. Ja, spannende Sache. Dass es das eben noch nicht gab, wundert mich sehr. Da Twitch jetzt auch die ganz, ganz großen Labels nicht mehr hat, bin ich auch gespannt, inwiefern das noch bedient wird, weil bei den meisten Streamern ist eh klar, was die genau tun. Spannend wäre das noch gewesen zu Rocket Beans Zeiten, wo es dann irgendwie auch die Bohnenliga gab und die dann quasi eine Fußballsendung als Game-Streamer hatten. Jetzt aktuell, ja, du siehst meistens nicht sofort, was dafür ist. Aber ja, so können sich zumindest die Spieler quasi untereinander unterhalten, warum nicht?
Es gibt Neuigkeiten zu Mass Effects. Ohne das S am Schluss.
Eher eine lustige Werbeaktion, mehr oder minder. Die haben sich mit der ESA zusammengetan. Mass Effect ist so ein Online-Rollenspiel in der Zukunft quasi. Das neue heißt Andromeda und spielt eben in der Andromeda-Galaxie. Und die haben sich mit der ESA zusammengetan, um quasi 6 Leuten tatsächlich zu ermöglichen, so ein Weltraumfahrer-Training zu absolvieren. Das sind halt größtenteils YouTuber und irgendwelche Streamer oder so. Das ist natürlich eben eine Marketinggeschichte. Bin allerdings trotzdem sehr gespannt, was da rausfällt. Ja, meine Güte, warum nicht? Und die ESA kann sich auch ein bisschen Geld vertragen. Ich hoffe, dass das gut für deren Taschen ist und wie jeder fleißig Geld dafür bezahlt. Geht es zumindest irgendwie in Raumfahrtzwecke und nicht in irgendwelche Plakatiere oder irgendwie Fernsehwerbungen oder sowas. Finde ich von der Idee her ganz lieb, auch nicht.
Im Jahr des Mammuts fliegen 6 Superkarten raus und es gibt keine Abenteuer mehr.
Rede ist von Hearthstone, dem recht großen und bekannten Blizzard-Deckbilder-Spiel, das auch so für alle Systeme gibt, auch unter anderem für iOS. Spiele ich sehr, sehr gerne. Die sind immer noch relativ stark am Machen und am Tun und bringen immer wieder neue Inhalte und neue Karten und was ich es alles. Und jetzt gab es mal 2 Entscheidungen, die relativ starke Auswirkungen haben. Die erste klingt sehr schwach, nämlich sie werden 6 Karten aus dem Spiel verbannen, welches in einem Artikel verlinkt. Sind aber 6 Karten, die, glaube ich, so ziemlich jeder Spieler einsetzt. Ich habe da auch mal hineingelesen und mir blieb gleich das Herz stehen. Ich spiele das immer noch sehr aktiv. 3 der 6 Karten verwende ich selbst. Das ist relativ blöd, wenn du dir deine Strategien darauf ausgelegt hast. Auf der anderen Seite hatten die, ich sag mal, relativ große Solo-Abenteuer, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Dafür versprechen sie 3 große Kartenpakete pro Jahr, die 130 Karten quasi beinhalten sollen. Also umfangmäßig wird es nicht weniger, aber diese Singleplayer-Abenteuer werden zumindest weniger.
Wenn man den Menschen im Internet so zuhört, auf Twitter, auf Facebook und so weiter, hört man, dass The Walking Dead irgendwie ab der 3. Staffel ein bisschen nachgelassen haben soll. Habe ich auch bemerkt, dass nicht mehr ganz so, ja, irgendwann gewöhnt man sich halt an das, die Art und Weise, wie so eine Serie aufgebaut ist, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass für den einen oder anderen ein bisschen langweilig wird. Da zieht es aber jetzt mittlerweile, wo sind wir, 5., 6., nee, 6. oder 7. Staffel, glaube ich, mittlerweile schon, und da zieht es ziemlich wieder an. Wie ist das in der 3. Staffel beim Spiel?
Also zu Walking Dead sage ich jetzt besser nichts. Ich kam gerade von der neuen Folge, die quasi gestern auf AMC ausgestrahlt wurde. Die haben wir gerade noch auf Englisch geguckt.
Du bist aber schon bei 7, oder in dem Fall?
Ich bin schon bei 7, ich bin schon quasi auf live, genau. Also 7. Staffel, 10. Folge ist das jetzt, 9. Folge? Ne, halt die zweite nach dem Mid-Season-Finale.
10. ist die aktuelle auf jeden Fall. Also die letzte aktuelle beim Aufnahmedatum vom 21. Februar. So rum.
Zu sehr enthalte ich mich mal, vor allem nach der Folge. Spiele sind wie immer gut. Es sind Telltale-Spiele, Telltale kann sowas, Telltale kann gerade Walking Dead sehr, sehr gut und hat schon mittlerweile wirklich gut raus. Und jetzt mittlerweile wissen wir, dass quasi die Season 3 als Season Pass-Disc-Variante am 27. 28. Februar final erscheinen wird in Nordamerika und am 3.3. dann in Europa. Schwieriges Release-Datum, wird es nämlich nicht für die Switch geben. Aber ja, für alle die das jetzt nochmal bundled kaufen wollen oder halt den ganzen Season Pass kaufen wollen, ab 3.3. könnte das dann eben ganz gut passend zur aktuellen Serienausstrahlung.
Drop Zone wird als Free-to-Play-Titel geplant. Gibt's da sonst noch Neuigkeiten dazu?
Ja, die Neuigkeit ist, dass es endlich verfügbar ist. Das Spiel wird ja schon relativ lang entwickelt, kommt aus der Games-Forge-Richtung mehr oder minder. Ich spiele gerade wieder sehr aktiv O-Game und werde die ganze Zeit mit der Werbung genervt. Jetzt ist aber Drop Zone endlich quasi da, als Early Access verfügbar, kann man mal reinspielen. Habe ich auch schon kurz. Seht euch's an, wenn ihr so ein bisschen für so Militär-Zukunftsgeschichten zu haben seid. Eben Free-to-Play kann man machen.
Wir gehen eins weiter und zwar nicht an den Strand, sondern Into the Breach.
Ja, ist ein neues kleines Spiel, das jetzt angekündigt wurde. Normalerweise wäre das jetzt kein Thema für die News, aber die Macher dahinter sind sehr bekannt. Das sind nämlich die, die Faster Than Light gemacht haben. Ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel, das mittlerweile auf so ziemlich jeder Plattform zu haben ist, auch auf iOS, kann ich wärmstens empfehlen. Die haben jetzt eben Into the Breach angekündigt, ein neues kleines Rundenstrategiespiel. Soll heuer wahrscheinlich noch veröffentlicht werden, eben nur eine kleine Info für alle Faster Than Light Fans und da muss es einige da draußen geben. Heuer soll es noch soweit sein, es kommt ein neues Spiel von den Machern, das ist schon mal eine sehr positive News. Mehr gibt es dazu nicht großartig zu sagen, außer dass es halt ein ja, rundenbasierendes Spiel sein wird, Strategie.
Gibt es schon eine Ankündigung, wenn es dann eine Ankündigung gibt? Ich gehe ein Thema weiter, bevor dir der Kragen platzt. Mhm. Razer hat eine Aktualisierung vorgenommen.
Ja, von einem sehr spannenden Notebook meiner Meinung nach. Ein einziger Nachteil des Dings ist, dass es Windows hat, ansonsten ist es ein geniales Teil. Das Razer Blade 14, das besticht ja vor allem dadurch, dass man so einen Thunderbolt 3 Grafikkarten-Dock anstecken kann, also aus einem sehr mobilen Notebook eine Spielemaschine machen kann, ein Ding, das ich mir von anderen Herstellern, die Thunderbolt verbauen, auch wünschen würde. Liebe Grüße Richtung Apple. Und das 14-Zoll-Notebook haben sie jetzt ein bisschen abgedatet. Kann jetzt einerseits A schon mal 4K, die waren schon vorher relativ nah dran, statt 3.2 mal 1.8 können die jetzt halt 3.840 mal 62. Aber sie haben auch den aktuellen Kaby Lake hineingepackt. Preis immer noch nach wie vor sehr gut. Ja, schnelleren DDR4-Speicher gibt es noch dazu, macht das ganze Gerät meiner Meinung nach nochmal einen Zacken spannender. Ja, los geht's eben ab so 2.100 Euro ungefähr, nur bei der Leistung, die da drinnen steckt und eben 4K-Monitor, da kann man nicht schimpfen.
Kann man es hier in Europa kaufen?
Ja, sind ganz normal im Razer Store bei uns erwerbbar.
Also über Razer selber nicht sonst bei den üblich Verdächtigen?
Doch, über Razer direkt.
Das meine ich, nur bei Razer direkt nicht, aber nicht sonst irgendwie bei, keine Ahnung, Amazon oder sonst irgendwelchen.
Sie waren ab und zu bei Amazon gelistet, aber das waren dann meistens Händler. Ich habe es aber neulich sogar schon mal bei so einem kleinen Computerhändler gesehen. Also sie sind jetzt nicht groß in den großen Elektromärkten, aber man kommt schon dran und man kann sich die auch schon mal anschauen, wenn man ein bisschen Recherche da rein investiert, sage ich mal.
Gut. Bei Amazon macht man nicht nur Alexa, die machen auch Game Studios.
Ja, eh schon länger und auch mit diesen Lumberyard, ja, durchaus eine interessante Game Engine. Die Game Studios selber produzieren eigentlich relativ gute, vor allem halt kleinere Spiele irgendwie für Smartphones und Tablets. Und die haben sich jetzt einen relativ bekannten Namen geholt, denn John Smedley, das ist der Ex-Sony-Präsident de facto und der soll jetzt ein neues Entwicklerstudio für die quasi übernehmen. Wird halt vor allem bekannt, also immer interessant, weil das halt wirklich ein großer Name ist. Und einen ehemaligen Geschäftsführer von Sony Online Entertainment zu kriegen, ist natürlich sehr interessant. Zeigt schon ein bisschen, wo das Ganze dahin geht quasi. Woher kennen wir den Mann jetzt nicht nur aufgrund seiner Position? Er war vor allem zum Beispiel der Schöpfer und bekannt für EverQuest, halt ein Spiel, das ewig lief, das jetzt eine Fortsetzung kriegen sollte, das dann eingestellt wurde. Da ist noch nicht so ganz klar, bei wem die Rechte liegen. Spannende Sache, vielleicht hat der privat noch ein bisschen was hinein investiert. Mal schauen. Nein, das ist jetzt nur Gerüchterei und das ist ja nicht die Gerüchte-Ecke. Fakt ist eben, der Ex-Sony-Präsident von Sony Online Entertainment und EverQuest-Macher wechselt zu Amazon Game Studios.
Einen Wechsel Nee, Wechsel kann man dem nicht sagen. Aber Neuigkeiten gibt es zumindest zu den virtuellen Brillen. Wir haben ja zu Beginn des Jahres, hast du da mal eine Aussage gemacht. Ich habe sie nicht mehr richtig im Kopf und das ist, glaube ich, auch besser so.
Na, meine Aussage hat sich bestätigt. Wir haben ein paar Verkaufszahlen zu VR-Brillen bekommen. Inwiefern die genau halten oder nicht, ist die große Frage. Ich gehe mal von unten nach oben quasi.
Die Spannung steigt, du machst es spannend, ja.
Die Oculus Rift hat 240.000 Stück verkauft, die HTC Vive 420.000, wenn das in Summe 660.000 Stück. Und ich sagte, die PSVR wird sie ausverkaufen, auch wenn sie wesentlich später erscheint. Das stimmte, es waren 750.000 Exemplare. Was mich aber weit mehr überrascht, ist der Platz 1. Und da jetzt mal, bevor ich das lüfte an dich die Frage, hättest du damit gerechnet?
Ja, weil da all die wahrscheinlich Millionen Exemplare auch drin sind oder eingerechnet wurden, die sie an die TV-Käufer, an die Smartphone-Käufer und an die F8-Besucher da verschenkt haben.
Dachte ich mir dann auch, ja, die Rede ist von der Samsung Galaxy VR oder Gear VR heißt die. Gear, die hat 4,5 Millionen Stück verkauft und gerade dieses verkauft würde ich jetzt halt mal sehr stark in Frage ziehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Trotz allem zeigt es für mich, dass das ganze Thema halt ein bisschen schwer ins Rollen kommt. Ich weiß nicht, ob sich Sony immer noch ausreden kann, dass sie nicht liefern können. Ich glaube, man kriegt die zumindest mittlerweile, wenn man will, relativ schnell. Nur ja, ich meine, der große Genre-Primus ist quasi dann Samsung mit der VR mit 4,5 Millionen. Da schauen die anderen recht schlecht aus. Selbst die Google Daydream, bitte. Ich meine, das ist ein günstig Ding, schon klar, ja. Hat 260.000 Stück verkauft. Das Ding, wo wir irgendwie noch geschätzt haben, dass die nie kommen wird. Ich meine, klar, das sind ganz andere Margen, die Vergleiche sind alles sehr schwierig und alles, und das sind ganz andere Preise. Nur trotz allem, ich meine, ich habe die PlayStation VR seit 26. Oktober, also seit Starttag oder 25. oder 24., wie auch immer, ist egal. Die liegt schon relativ lange im Kasten. Die habe ich jetzt mal wieder rausgeholt für Resident Evil, das war so der einzige Lichtblick. Da kommt halt auch nicht wirklich was und die Spiele sind wirklich fürchterlich teuer und sind im Endeffekt Tech-Demos, die irgendwie 2 Stunden laufen. Das ist halt echt schade.
Muss da wie bei den Smartphones, bei den Tablets und bei den Smartwatches eine Firma kommen, die in Kalifornien sitzt, da ein UFO baut und dann eben halt auch mal zeigt, was man mit so Dingen machen kann?
Nachdem ich hier schon die Aussage geprägt habe, für die ich schon oft zitiert wurde, Nintendo kann kein Online, präge ich hiermit eine neue, Apple kann keine Spiele. Insofern, dass Apple teilweise Technik aufgegriffen hat und die dann besser gemacht hat als alle anderen, glaube ich, nur wenn es eine Spieletechnologie ist, glaube ich es nicht. Wenn du mir jetzt AR erzählst, und das ist auch das, was Tim Cook immer wieder sagt, dann glaube ich es vielleicht, wobei ich da auch die HoloLens sehr stark vorne sehe, weil die sind einfach entwicklungszeittechnisch schon weit, weit vorne.
Zumindest nach außen, ja. Zumindest nach außen. Man weiß ja nicht, was Apple im Inneren macht.
Ja, das stimmt, ja.
Und nach außen, also Entwickler haben sie, bei uns hier in der Schweiz hat ja nicht mal Microsoft selber, also solche Brillen. Sie müssen Partner, die sie haben, in der Wirtschaft draußen anfragen, ob sie eine Brille haben können für irgendeine Tech-Demo.
Ja, das ist schon sehr traurig, ja. Mir ging es ähnlich. Ich kann mir nicht vorstellen, also die meisten dieser Brillen setzen momentan ja auf Spiele und wenn Apple da kommen sollte, dann werden sie es sicher nicht schaffen, weil Apple kann keine Spiele, da bleibe ich dabei. Natürlich haben sie die größte Spielekonsole, die es gibt, aber das war einfach nur Zufall, ja? Das wollten die, glaube ich, auch so gar nicht.
Sie müssen es halt nur einfach richtig machen. Es muss ja nicht für Spiele sein, es kann ja auch für anderes sein. Frag jetzt nicht was, das Format würden wir sprengen, aber...
Verkauft das teure Zeugs mal für Nichtspieler. Ich glaube, Gamer kriegst du halt schneller irgendwie das Geld aus der Tasche gezogen.
Wem, wenn nicht den Apple-Jüngern, kriegst du das Geld aus der Tasche gezogen?
Ja, stimmt auch wieder.
Ich glaube, wir gehen eins weiter. Valve, die haben ein neues Spiel in Arbeit.
Ne, die haben nicht nur eines in Arbeit, die haben sogar gleich 3 in Arbeit. Und das ist genau der Punkt, den wir vorher hatten. Und eine gute Überleitung insofern. Dem Zeugs fehlt es momentan aktuell vor allem an Titeln und an Spielen und Valve jetzt quasi mit 3 Spielen, die da bringen wollen, ist natürlich mal ein großer Lichtblick. Kein Mensch weiß, was es ist. Sie haben zumindest bestätigt, dass sie an 3 Spielen arbeiten. Valve macht keine kleinen Brötchen, die machen schon richtig große Haufen. Insofern, das wird schon was Gutes sein. Hoffe ich, zumindest eins von denen wird mir sicher auch gefallen. Ja, wichtig und ganz groß. Ich meine, Valve natürlich ganz klar vorne. Ich meine, das sind die Steam-Betreiber, ja. die wollen natürlich auch VR nach vorne bringen und da sind sicher noch Margen drin. Aber ja, es braucht solche Firmen. Gott sei Dank gibt Valve da zumindest ein bisschen was hinein. Ne?
Da bleibt die Hoffnung stark. Weiß man, wenn die Entwicklungen durch sind?
Ich weiß gar nichts. Sie haben einfach nur gesagt, sie machen 3 Spiele.
Es gibt Menschen. Wir im Geek Talk, in den News-Folgen, auch in den anderen Folgen, propagieren ja dieses Thema Backup. Macht Backup. Ich meine, dass Private das mal vergessen oder einfach zu doof sind dafür und dann halt, wie soll ich sagen, Aua haben, wenn was passiert, ist verständlich. Dass Firmen sowas nicht tun, ist eigentlich unverzeihlich. Gibt es da aktuell Firmen, die da irgendwie betroffen sind?
Ja, willkommen zurück bei Valve.
Ach so, wir waren noch nicht fertig. Gut, passt.
Naja, doch, mit den 3 Spielen sind wir fertig, aber Valve hat mehr oder minder in einem Interview kam raus, dass sie Teile von Half-Life 1, dem Kultklassiker schlechthin, und damit ist Valve groß geworden de facto, einfach nicht mehr da haben. Das heißt, im Endeffekt irgendwie Teile des Codes verschwunden sind oder halt irgendwie kaputt gegangen sind oder die Medien, wo sie drauf waren und gar nicht mehr wieder reproduziert werden könnten, unter Anführungsstrichen. Finde ich halt unheimlich lustig immer so. Also ja, eben, wir propagieren überall Backup, Backup, Backup. Das war die Cash-Cow schlechthin und ohne die gibt's heute wahrscheinlich, also ohne dem Spiel gibt's heute Steam nicht, würde ich mal fast meinen, ja. Die haben mit dem damals die Kohle verdient und trotzdem schaffen die es wirklich, Teile des Quellcodes irgendwie zu verbaseln. Ganz lustig.
Das tut weh, das tut weh. Genau. Ist die Zeit der Indie-Games vorbei?
Gute Frage. Du hast einen sehr spannenden Artikel verlinkt, den man sich auch mal vielleicht bei Bedarf durchlesen kann. Der berichtet einerseits davon, dass halt Indie-Games irgendwie so einen kleinen Hype durchleben und fragt halt auf der anderen Seite, wie viel Indie-Indie noch ist. Mich erinnert das immer so ein bisschen, diese Diskussion kommt alle paar Jahre, so jetzt gefühlt, nachdem ich seit 10 Jahren Spielejournalismus mache, das ist so ähnlich wie irgendwo bei der Musik, wenn dann irgendwie...
Ist Techno tot?
Na, das meine ich gar nicht. Ich meine eher so dann diese leicht hipsterigen Hornbrillenträger, die dann kommen und sagen, das ist jetzt aber schon sehr kommerziell. Es gibt mehr Indie-Games denn je, meiner Meinung nach. Und gerade auch der Schritt zum Beispiel Greenlight abzudrehen, ist für mich ein großer Punkt in die Richtung. Womit sie natürlich schon recht haben und ich weiß noch nicht, ob es der Szene gut tut. Es werden halt sehr, sehr viele Indie-Games irgendwie von der Picke weggekauft und gerade in letzter Zeit habe ich das Gefühl, hat das sehr, sehr viele ziemlich gekillt. Ich meine, ich bleibe dabei, relativ großes Beispiel wäre jetzt No Man's Sky, auch wenn es nicht so ganz Indie war. Aber da hat die Vermarktung durch Sony dieses Spiel getötet. Und auch dieses Little Nightmares, glaube ich, hieß das, das hatte ich in der E3 drinnen, dass das vorgestellt wurde von Electronic Arts damals, glaube ich. Nein, das ist gefährliches Halbwissen, ist egal. Das Spiel hieß Little Nightmares. Das war wesentlich spannender, als es noch ein Indie-Game ohne großen Publisher war, der da richtig die Kohle hineingesteckt hat, als nachher. Viele wissen dann, glaube ich, auch wirklich nicht, was sie damit der Kohle anfangen sollen. Eine gefährliche Entwicklung ist es allemal. Grundsätzlich positiv finde ich es aber schon. Positivstes Beispiel dafür. Auf der Gamescom gibt es jedes Jahr die Indie-Arena. Vor 5 Jahren war das ein kleiner Stand mit irgendwie 5 Hipstern und 3 Mate.
Ja.
Heute ist das eine ganze Halle und da versucht wirklich ein riesen Verein dahinter, das zu organisieren und günstig irgendwie Indie-Entwicklern zu versuchen, da irgendwie einen Stand zu ermöglichen. Ich kenne auch den Menschen, der das organisiert. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich befangen bin oder sowas. Ich möchte jetzt nur Transparenz aber dazu sagen. Aber man kann ja einfach mal schauen, wie groß der Indie-Booth und die Indie-Arena auf der Gamescom ist. Die ist so groß wie noch nie.
Dann dürfen wir weiterhin hoffen, Indie-Games zu spielen können. Mein Gott, das Deutsch wieder. Gehen wir noch über zum nächsten Titel. Bioshock und Fallout 4 sowie Zelda. Was ist mit denen?
Das ist ein lieber kleiner Pick zum Ende unserer Kurzthemenkategorie quasi. Ein Entwickler hat sich so ein bisschen die Mühe gemacht und uns gezeigt, wie diese Spiele quasi aus isometrischer Perspektive aussehen würden. Das heißt quasi von schräg oben, wenn man das so sehen möchte, und eben nicht quasi aus mehr oder minder Ego-Perspektive. Total süß gemacht, unheimlich schöne Bilder dazu gemacht, die sich unheimlich viel Arbeit gemacht haben. Mal reinklicken, anschauen und Spaß haben, vor allem wenn man die Spiele kennt. Ich wäre fast für ein Fallout 5 in ISO-Perspektive zu haben, muss ich gestehen.
Muss ich mir in dem Fall mal genauer anschauen. Jetzt bin ich, glaube ich, und damit switchen wir in die Sony-Ecke, auf die falsche Konsole gegangen, denn bei PlayStation gibt es jetzt einen Probemonat.
Ja, es ist so ein kleiner, die Hölle friert zu Moment fast. Die Info auch nicht großartig lang dazu. PlayStation Plus können jetzt Leute einen Monat lang ausprobieren. Das gab es vorher noch nie. Warum sollen die das machen? Die haben sich immer extrem gegen sowas ausgesprochen und gesagt, nein, das ist nicht notwendig und unser Angebot spricht für sich und das ist alles. Und gerade anhand dieser Infos finde ich das natürlich sehr interessant. Ich meine, Probemonate, keine Frage, gibt es überall, ja. Nur die gab es eben nie bei Sony. Genauso wie Sony sagte, Cross-Streaming quasi von Spielen ist nicht notwendig und plötzlich kann ich auf meinem Mac PlayStation 4 Spiele spielen, weil es Nintendo, also die Xbox kann, ja. Lustig, ganz lustig. Aber ja, für alle, die noch nie bei PlayStation Plus waren, die schon was haben, fallen da leider raus. Ihr könnt jetzt einen Monat lang PS Plus gratis probieren, zum Beispiel mit den Spielen, die wir am Anfang erwähnt haben, sind gerade nicht die schlechtesten.
Brauche ich doch eine PS4 Pro. Dazu gibt's auch eine Neuigkeit, der Boost-Mode. Was ist denn das Lustiges?
Ja, die Hölle friert zu Teil 2. Es gibt eine Beta für ein neues PlayStation Firmware-Update. Das erste wäre der Boost-Mode. Das ist jetzt nichts so großartig überraschend. Das war schon lange fällig. Sie sind eher wieder ziemlich late to the party, würde ich mal sagen. PlayStation 4-Spiele werden auf der PlayStation 4 Pro jetzt geboostet. Man schließlich und endlich hat man mehr Leistung. Dementsprechend kann man die jetzt auch ausnutzen und alles ein bisschen schneller machen, besser machen. Ich habe keine PS4 Pro, also auch da, liebe Grüße an Sony, dürft mir gerne eine schicken. Oder sie endlich wieder verfügbar machen, weil die kriegen morgen dann auch sehr schwer. Ja, war sinnvoll, war soweit endlich mal umgesetzt. Mich wundert, dass das nicht von Haus auf schon der Fall war, ja. Weil bisher musstest du halt echt ein Spiel haben, das das voll unterstützt, ansonsten hattest du Pech. Jetzt kannst du halt quasi auch ein bisschen systemseitig dem Spiel ein bisschen mehr Power geben. Das andere hat mich aber wesentlich mehr überrascht. Man kann jetzt, ja, Achtung, ganz wichtig, Breaking News. Man wird dann, sobald das aus der Beta rausgeht, Festplatten anschließen können. So normale USB 3 Festplatten an den USB-Anschlüssen. Und kann diese Festplatten tatsächlich verwenden als Systemspeicher.
Gefühlt ist die Hölle zum dritten Mal zu?
Naja, das ist das zweite Mal, was ich vorher meinte.
Ach, immer noch.
Boost-Modus ist jetzt nicht so überraschend.
Ja.
Heißt, ich kann jetzt echt eine Festplatte einfach anschließen, kann sie auf PlayStation formatieren und kann meine Spiele darauf installieren. Wahnsinn. Wie sie auf die Idee gekommen sind, frage ich mich wirklich, aber es ist eine unheimlich große Innovation und Heiligsprechungen haben sich die Leute bei Sony verdient.
Microsoft, möchtet ihr was dazu sagen?
Ja genau, Spaß beiseite. Ich habe es ja immer schon erwähnt, Microsoft, hands up, die haben das schon jetzt sehr lange Zeit. Finde ich ein extrem wichtiges und sinnvolles Feature. Mittlerweile hängen an meinen Xbox One 2 Festplatten dran, je 2 Terabyte. Also meine Xbox One hat jetzt irgendwie 5 Terabyte an Speicher. Ich mag nicht dauernd hin und her laden und alles, das geht mir auf die Nerven. Geht mir die Chance, das zu machen. Bei der PlayStation hatte ich das eben nicht. Ich habe schon einmal die Platte getauscht von der 500er auf eine 1000er. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich irgendwie eine 2 Terabyte Platte reinstecken kann. Viel mehr geht ja nicht, weil da drin noch nicht wirklich viel Platz ist. Offiziell unterstützt wird es auch nicht. Sie machen es einem zugegeben aber auch nicht schwer. Nur, Leute, wirklich, es war an der Zeit, da wirklich eine vernünftige Lösung für das zu bringen. Ich habe die Beta, ich habe es probiert, klappt super fein. Habe eine alte Platte schon angestellt, die zweiten, also 2 weitere sind jetzt quasi in Anlieferung zu mir, damit ich die auch anstecken kann. Funktioniert wirklich gut. Man muss auch gestehen, Menüs bauen können die Jungs von Sony, das funktioniert besser als auf der Xbox. Da, das ist eine recht angenehme Lösung und endlich kommen sie auch hier auf den Trichter. Jetzt müssen sie so Abwärtskompatibilität einführen irgendwie. Und dann bin ich schon mal ganz froh, dann sind wir wieder irgendwie auf der State of the Art. Ja.
Apropos Kompatibilität. PlayStation Now, da lassen sie aber alte Geräte absterben.
Ja, und genau das war ja PlayStations Lösung für die Abwärtskompatibilität, dass die sagt, nee, wollt ihr nicht eure alten Discs irgendwo einschieben oder das nochmal runterladen? Das ist ja alles Quatsch. Wir geben euch PlayStation Now, einen Dienst, mit dem ihr eure alten Spiele streamen könnt. Für 10 Euro im Monat, ganz leise Randnotiz. Das war für relativ viele Systeme mehr oder minder verfügbar. Jetzt haben sie es aber ziemlich runtergedreht. Im Endeffekt gibt es das Ganze nur noch für die PlayStation 4 und den Computer, also den PC. Überrascht mich jetzt nicht wirklich, ob es mir wirklich wehtut, weiß ich auch noch nicht wirklich. Im Endeffekt geht es jetzt halt nicht mehr für die PlayStation 3, damit kann ich relativ leben. Nicht nur für die Vita und das PlayStation TV. Schade, habe ich beides, mag ich beides. Wundert mich jetzt aber nicht groß, weil dass das irgendwie alles deprecated ist, war schon klar und keine Überraschung mehr. Zusätzlich gab es da irgendwie ein paar Sony Bravia Modelle, ein paar Sony Blu-ray Player und ein paar Samsung Fernseher, die das konnten. Ich kenne niemanden, der da, glaube ich, irgendein Gerät hat. Und selbst wenn, bei uns gibt es das sowieso noch nicht. Das heißt, sie können jetzt zumindest niemandem mehr was abdrehen bei uns, was er schon gerne genutzt hat, simpel, weil es in Europa noch nicht gab. Heißt, wenn das bei uns startet, wird es halt einfach nur für PC und PS4 starten. In dem Fall muss ich gestehen, okay, finde ich in Ordnung, finde ich legitim. Ja. Das sind sicher die beiden größten Plattformen, alles andere ist Nischendasein. Ja.
Da es Sony ja laut deiner Aussage vor nicht fertig bringt, genügend Spiele auf die Plattform, die virtuelle Plattform zu bringen oder auf deine Brille zu bringen, haben sie sich jetzt gedacht, wir machen mal ein Musikvideo für dich.
Ja, was dazu das Inhalte betrifft, versuchen sie sich ja gerade aktuell wirklich Mühe zu geben. Wir hatten letztes Monat die News, dass YouTube VR quasi kam. Das funktioniert doch ganz gut und die geben sich da echt Mühe und jetzt haben sie halt nochmal so ein bisschen eins draufgesetzt und haben ein Musikvideo in VR präsentiert. Was heißt das jetzt? Ich meine, sowas gibt's doch schon. Nee, sowas gibt's noch nicht oder gab's so in der Form noch nicht. Ich meine, mittlerweile gibt's halt so 360-Grad-Videos, wo du dich umschauen kannst. Ich habe da eins unheimlich gern von In Extremo, heißt die Band. Gibt's auf YouTube ganz normal, mal so als kleiner Tipp. Da sitzt du so quasi in einer Bar und das ist halt so die Barband vor dir und du kannst dich nach links und nach rechts und nach hinten drehen und quasi in dieser Bar dich umsehen. Sehr nett, aber im Endeffekt ist es halt nichts anderes als ein 360-Grad-Video. Ne? Mhm. Und in diesem neuen Sony-Video in VR kannst du dich ja quasi wirklich durchbewegen. Gefühlt ist es jetzt nichts, was du brauchst, ja, und ich werde mir trotzdem keine Musikvideos auf einer VR-Brille ansehen, auch in Zukunft nicht, weil ich den Sinn einfach nicht sehe. Aber meine Güte, vielleicht ist das interessant. Ich kann es mir mehr vorstellen für so Cardboard-Lösungen, weil da geht's halt schneller. Und dass ich jetzt irgendwie die große PlayStation da verkabel, vielleicht noch die PlayStation sogar abhängen, weil ich eine Pro habe und dann muss ich hier die Box abhängen. Schwierig, kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist eine nette Tech-Demo, insofern gute Sache, finde ich cool. Nett, dass sich das so entwickelt. Ja, die befeuern halt einfach ihre Plattform ein bisschen weiter.
Ist das schmutzige Rennen ein Exklusivtitel der PlayStation?
Nein, gar nicht.
Nicht?
Gut. Die haben nur von Hause schon angekündigt, dass sie Dirt Rally war, das ist die Rede davon. Das war ein recht erfolgreiches Rallye-Spiel letztes Jahr, das überraschend wirklich sehr, sehr gut war. Und das überraschend, sage ich, ist nicht nur aus Sicht, was ich so oft gefasst habe und auch von den Bewertungen, sondern auch tatsächlich meine Meinung. Ich mag Rallye-Spiele überhaupt nicht. Ich mag kein realistisches Rennfahren, so blöd das jetzt klingt. Und wenn, dann nur so hyperrealistisches wie in Gran Turismo größtenteils. Aber so Rallye und Ding und Unfall, und das mag ich nicht. Ich mag so Funracer viel lieber. Und da, ja, Dirt Rally war letztes Jahr recht gut. Und die haben von Haus aus auch schon gesagt, Leute, wir bringen auch noch eine VR-Bestützung für euch quasi mit. Oh Wunder, sie kam jetzt, weil der große Punkt ist, das kostet auch nichts. Finde ich total cool. Ich frage mich nur, wie die ihre Kohle machen. Aber ich hoffe, sie machen ihre Kohle, weil auch die ist wirklich gut gelungen. Ich habe es herumliegen, ich habe es auch auf der PlayStation, Gott sei Dank, ganz kurz reingeguckt. Ja, nett, kann man machen.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen über in die Microsoft-Ecke. Da haben wir zwei News für euch und die könnte man eigentlich fast schon ein bisschen zusammennehmen, denn an der kommenden E3, die wird im Mitte Juni, glaube ich, stattfinden, so dem Dreh rum. 11. Juni sehe ich gerade. Da will Microsoft die Xbox Scorpio, der Nachfolger der Xbox One, vorstellen.
Ja, ganz schwerer Fehler. Aber aus deiner Sicht schon richtig gesagt, es soll jetzt kein Nerven sein. Nur Nachfolger wird es auch keiner. Es wird ja die Zwischengeneration quasi. Im Endeffekt ist es halt das Pendant zu PS4 Pro. Wobei die wesentlich leistungsfähiger wird, darum sicherlich auch wesentlich teuer. Trotzdem freue ich mich riesig darauf. Ja, mir geht nur mittlerweile diese Praxis fürchterlich auf die Nerven. Sie kündigen eine Ankündigung an. Nachdem sie uns letztes Jahr auf der E3 vor dann eben zu dem Zeitpunkt schon einem Jahr angeteasert haben, dass da was kommen wird 2017, halten sie jetzt die Flamme im Kochen, indem sie sagen, ah, übrigens, am 11. Juni kommt wahrscheinlich was. Ja, sei es wie es sei, am 11. Juni im Vorfeld der E3, quasi im Rahmen der E3, werden wir erfahren, was die Xbox Scorpio sein wird, wahrscheinlich. Mehr oder minder wissen wir es ja schon, eine sehr, sehr starke Konsole, wie stark, wie sie aussieht, was sie kostet. Ich hoffe, am 11. Juni wissen wir es endlich, dann weiß ich auch schon, ob ich heuer noch auf Urlaub fahren kann oder mein ganzes Urlaubsgeld in eine neue Konsole fließen wird. Ich glaube, was Zweiteres.
Hat Microsoft das geannounced, quasi diese Vorstellung, oder hat das wieder irgendein findiger Reporter von irgendeinem Microsoft-Mitarbeiter mitbekommen und daraus eine News gebastelt, wo du jetzt drauf baust, dass das von Microsoft kommt?
Nee, meiner Meinung nach haben die schon eine Einladung rausgeschickt durchaus.
Haben die, gut.
Ja, für das E3 2017 Briefing haben die schon eine Einladung rausgeschickt. Das ist nicht unüblich, dass für die E3 Einladungen sehr früh rausgehen, muss man gestehen, weil da sind halt einfach extrem viele Aussteller. Das ist nicht so wie, so Apple macht eine Keynote irgendwo, sondern das sind halt irgendwie 200 Games-Hersteller, die jeder sehen mag, und Hardware-Hersteller. Darum ist es nicht unüblich, dass das halt schon früher rauskommt, aber sie haben es auch mehr oder minder halt schon gesagt, Project Scorpio wird halt dort beworben. Man sieht es auch auf dem Einladungsbild, das ist ja noch okay. Aber sie gehen so halb auch mit dem Thema schon selber an die Presse, und das finde ich halt ein bisschen zu viel.
Weitere Neuigkeiten gibt's in der Richtung auch, dass es mehr Exklusivtitel geben wird in diesem Jahr.
Ja, und alle Spieler springen jetzt von ihren Sesseln, jubeln, schreien und Heiterkeit. Ja, Exklusivtitel sind so ein bisschen die Plage der Szene, ne? Ich meine, zugegeben, Sony ist da wesentlich stärker drin, in meinem Gefühl nach. Microsoft zieht es halt nach und hat mehr damit bekannt gegeben, es wird mehr Exklusivtitel als im Vorjahr geben. Es waren letztes Jahr schon nicht wenige. Im Endeffekt, ich verstehe sie, dass sie Exklusivtitel machen, weil irgendwie musst du dich ja von der Konkurrenz unterscheiden, und wodurch, wenn nicht durch die Spiele. Wenn du halt irgendwie Forza spielen willst, dann brauchst du halt eine Xbox. Wenn du irgendwie Final Fantasy manche Sachen spielen magst, brauchst du eine PlayStation. Oder jetzt zum Beispiel aktuell Horizon Zero Dawn. Mich hat das immer schon genervt. Bei mir hat es insofern aber verfangen oder nicht verfangen, kannst du jetzt sehen, wie du willst. Ich habe mir immer so oder so beide Konsolen gekauft, weil ich wusste, ich werde mich spätestens eine Woche, nachdem ich die eine gekauft habe, ärgern, wenn die andere angekündigt wird, also ein Spiel dafür. Ja, wäre halt schön, wenn dieses Exklusivtitel-Ding mal enden würde, aber wir können uns ganz, ganz sicher sein, dass wir es nicht sein, ganz im Gegenteil.
Weil ich wollte dich gerade sagen, das kannst du vergessen, weil dadurch können sie sich ja noch voneinander abheben. Alles andere ist ja ein Einheitsbrei irgendwie.
Diese Unart hält ja überall mehr Einzug, ne? Ich meine, schau dir die ganzen Serien-Streaming-Geschichten an, und jetzt macht
sogar Apple Music
mit.
Genau, ja.
Ja, Exklusiv-Content wird halt irgendwie das Einzige sein, worauf sie sich in Zukunft unterscheiden können. Wobei ich glaube, mit der Xbox Scorpio werden sie sich auch fest absetzen. Ich bin so gespannt, wie dieses Ding heuer ab Ende des Jahres den Markt umrühren wird. Bin sehr gespannt. Und ich bin gespannt, wie Microsoft das Thema Virtual Reality erschlägt, weil da haben sie bis heute noch keine Antwort.
Das werden wir eventuell diesen Sommer wissen. Wir gehen über in die Nintendo-Ecke, und da tauchen im Internet immer mehr Dokumente auf mit Specs.
Ja, mehr oder minder Specs. Ich meine, so ein bisschen, ein paar Sachen wussten wir ja eh schon, aber es tauchen so kleine, nette Nebendetails auf, zum Beispiel. Wir wissen, dass das Ding eine Entsperrfunktion bekommen wird. Wir wissen, dass das Ding eine virtuelle Tastatur bekommen wird. Wir wissen, dass es Themes unterstützen wird. Wir wissen, dass man irgendwie seine Miis besser lokalisieren kann, quasi halt anpassen kann. Wir wissen, dass das Spiel, dass das System Season Pässe verwalten kann und bekommen wird. Und wir wissen, das ist gar nicht so uninteressant, dass es Game Cards, also diese Spielmodule, in den Größen 1, 2, 4, 8, 16 und 32 GB geben wird. Das ist ein Thema, das uns noch sehr groß einholen wird, weil, wie heute bekannt wurde, wird es auch Spiele geben, die zu groß sind.
Schock.
Andererseits auch zu groß für den internen Speicher. Heißt, es kann dir beinhart passieren, dass du ein Spiel kaufst, online, und der dir sagt, nett, aber kauf dir mal noch eine MicroSD-Karte da draußen bitte, weil ich gehe nicht auf deinen internen Speicher drauf. Oder dass du ein Spiel auf einer Speicherkarte kaufst, also zu einer Gamecard halt, und der sagt, super, dass du mich jetzt gekauft hast, du hast mich jetzt aber doch nicht ganz, ich muss jetzt bitte nochmal ins Netz gehen und Sachen nachladen, weil ich bin zu groß für dieses Modul hier.
Kommt, das ist wie früher mit den Disketten, als man Office installiert hat auf 16 Disketten und solchen Geschichten. Floppy Disk spreche ich von denen. Ja.
Ne, das wird es fürchte ich nicht geben. Aber wenn sowas passiert, nach irgendwie 5 Jahren, die Konsole ist draußen, das gab es bei älteren Konsolen, gab es das durchaus, dass die dann irgendwie die Module später aufgebohrt haben und doppelt, dreifach, vierfach Module und irgendwie Grafikzeugs noch reingepackt extra und so. Aber heutzutage, Kinder, wirklich, bitte, baut da gleich 128 Gig an, das kostet nicht die Welt, gibt's klein genug. Also sowas finde ich echt kindisch beim Release einer Konsole. In 2 Jahren hätte ich kein Wort gesagt und sage, okay, lebt damit. Ja. Dass ich mir jetzt wirklich zum Start anscheinend schon, wie es aussieht, Spiele laden kann, wo er mir sagt, ja nett, aber geht hier nicht, mach mal SD rein. Das finde ich wirklich kindisch. Also, ja.
Das ist das Kundenfreundliche. Sie sagen es dir im Vorhinein. Dann kannst du nicht in 2 Jahren kommen, oder in 18 Monaten.
Ja, das ist aktuell die lustigste Diskussion in Entwicklerkreisen, inwiefern sie auf das überhaupt hinweisen dürfen, weil anscheinend hat Nintendo wie immer mal gemaulkorbt und gesagt, ihr dürft gar nicht sagen, dass ihr noch eine SD-Karte braucht. Also so von Haus aus, ne?
Gehen wir zum nächsten Thema über. Auch bei Nintendo hat die Unreal Engine 4.15 Einzug gehalten.
Ganz wichtiger Punkt, ja. Unreal Engine, einer der wichtigsten Grafik-Engines, die da draußen gibt. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Die Version 4.15 ist jetzt auch Nintendo Switch-fähig quasi. Heißt, die Unreal Engine läuft auf der Switch. Ganz, ganz, ganz wichtig. War auch damals der große Schritt zum Beispiel für iOS. Da wurde Infinity Blade damals vorgestellt, falls du dich erinnerst. Das war mal sehr, sehr groß auf einer Keynote.
Es ist, war dreimal hintereinander sehr groß.
Infinity Blade dann nachher, ja, also beim ersten Mal Infinity Blade haben wir alle die Münder aufgerissen und gesagt, um Gottes Willen, das Ding kann so toll spielen. Das lag jetzt nicht am Spiel selbst, sondern das lag an der Unreal Engine. Die kommt auch auf die Switch, wie ich das gehört habe. Da war ich am Jubeln, weil das ist ganz wichtig, auch für Third-Party-Support, eben viel entwickeln für die Unreal Engine. Insofern, ja, großer, großer, wichtiger Schritt, läuft eben jetzt dann auch auf der Switch.
Wir wissen ja, dass die Nintendo-Konsolen, was die Hardware und die Leistung anbelangt, jeweils doch ein bisschen unterhalb den anderen beiden großen sind. Jetzt gibt es da Zahlen dazu im Vergleich zu der PlayStation 4 Pro.
Ja, muss gestehen, die News haben mich auch eher ein bisschen positiv überrascht sogar. Die Nintendo Switch hat nur ein Viertel der Kapazität der PlayStation 4 Pro in Sachen Grafikpower. Man muss aber halt sagen, die PS4 Pro ist ja jetzt auch schon deutlich stärker als eine PS4. Ne? Also jetzt nicht das Vierfache, aber doch irgendwie so Faktor 2,5 ungefähr, glaube ich. Wenn man das jetzt retour rechnet, ist die Switch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Die Diskussion bleibt natürlich bestehen, wenn ich viel Konsole für wenig Geld haben will, sollte ich wahrscheinlich nicht zu einer Switch greifen. Und wenn es um Leistung geht, bei der Konsole geht es nicht um Leistung, das ging es bei Nintendo nie. Ein Viertel der PS4 Pro hat mich persönlich eher positiv gestimmt.
Auf jeden Fall. Zelda.
Wir hatten vorher das Thema, dass Season Pass möglich sind für Spiele. Zelda Breath of the Wild wird das erste sein, dass das auch ausreizen wird. Es wird einen 20€ DLC Season Pass geben. Fraglich wird, was da alles drinnen ist. Ich habe überhaupt kein Problem mit Season Passen, so wie bei Destiny zum Beispiel oder Fallout oder so, wo so richtig dicke DLCs kamen und so richtig dick Story nochmal. Sieht bei Zelda jetzt aber nicht so aus. Ich werde mir trotzdem holen, weil Zelda ist sowieso egal, shut up and take my money. Trotzdem, ja, ich habe momentan so ein bisschen auf das Gefühl bei Nintendo generell, die wollen halt so mit den ganz großen Fischen wieder irgendwie mitschwimmen und machen das dann irgendwie so ein bisschen halbherzig. Season Pass an sich, ja, meine Güte, aber auf der anderen Seite kam halt auch mehr oder minder die Info, sobald das Spiel fertig ist, ist es fertig und wir machen da nicht mehr groß was. Jetzt noch einen Season Pass hinterher, bin ich gespannt. Auch außerdem bin ich gespannt, wie die das Ganze dann ausliefern wollen, weil wir haben ja keinen Platz auf unseren Geräten. Ne?
Das neue Zelda hat ja, wie soll ich sagen, ist ein bisschen dezent anders als die Originale, die man kennt. Rein von der Optik her, da gibt es auch Neuigkeiten, dass es eventuell im 2D-Bereich etwas machbar wäre. Was genau versteckt sich da hinter den News?
Ja, das finde ich eine sehr spannende und auch sehr, sehr positive Meldung. Das neue Zelda ist sehr anders. Ich bin sehr, sehr gespannt. In der nächsten, übernächsten Review-Folge werden wir sicher ganz, ganz viel darüber reden. Aber sie haben jetzt mehr oder minder in einem Interview mehr oder minder nebenbei viel raus. Es wäre auch für sie denkbar, vielleicht wieder ein klassisches Zelda, also 2D, Blick von oben, rauszubringen, auch für die Switch. Und da reden wir jetzt nicht von einem aufgewärmten alten Zelda. Das werden sie sicher auch wieder machen. Sondern wir reden tatsächlich von einem neuen Teil, der halt quasi in alter Optik kommt oder zumindest in der alten Perspektive. Fände ich total toll.
Ein Nachfolger quasi, in richtig.
Glaub mal, dass es eine Nebengeschichte wird. Ich glaube, es war schon gut, Zelda da rauszuheben und auch Mario Kart wurde irgendwann dann vernünftig 3D und neu und funktioniert auch immer noch. Ich glaube, Zelda wird auch neu funktionieren und wird sich jetzt halt eher an Erwachsene richten. Die gehen diesmal auf Leute ein, die irgendwie mit Zelda groß geworden sind und die wurden halt auch alt, so wie ich zum Beispiel. Ich glaube nicht mehr, dass das so das große Kinderspiel ist. Das war es mal und das wächst mit uns mit. Aber halt ein altes, klassisches bringen, ja, Retro ist in, damit fangen die mich genauso wieder.
Stell dir vor, du wurdest alt mit Zelda und weißt, es kommt die neue Switch. Du weißt aber auch, dass du eine Krankheit hast, die dich wahrscheinlich nicht mehr so lange leben lässt.
Ja, da empfehle ich jetzt jeden Hörer, der für sowas vielleicht ein bisschen empfänglich ist, in die Shownotes zu klicken und die Story durchzulesen. Die ist wirklich sehr rührend und sehr... Die haben mich wirklich sehr, sehr, sehr traurig gestimmt. Ich meine, natürlich, solche Schicksale gibt es immer. Und ja, ein großer Nintendo-Fan und Zelda-Fan hat eine sehr, sehr, sehr schwere Krankheit gehabt. Er ist mittlerweile schon verstorben. Und im Endeffekt haben sie den Wunsch an Nintendo gerichtet, dass er halt sehr, sehr gerne irgendwie quasi das irgendwie Zelda nochmal sehen würde. Daraufhin haben sie ihn dann ins Hauptquartier mehr oder weniger nach Kalifornien eingeladen, also in Kalifornien, in eines ihrer Hauptquartiere. Haben ihm das dort spielen lassen. Es sind einige Fotos entstanden da dort. Es ist keine große News, ich fand es einfach nur eine rührende Geschichte und das hat mich extrem gerührt. Wer will mal reinklicken, fertig. So ähnlich wie auch damals die Geschichte dieses einen großen Star Wars-Fans in die Episode 7 absichtlich vorher gezeigt haben, bevor er starb. Nette Story, ist jetzt natürlich Marketing-Gag, aber in dem Fall, hey, Marketing für jemanden, der etwas bringt und dem das sicher wichtig war. Ja, wen es interessiert, schau's mal rein, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Aber gespielt hat er es auf einer Nintendo Wii U?
Gespielt hat er es auf einer Wii U, ja. Wobei ich, glaube ich, darf es mittlerweile schon sagen. Ach, ich sag's jetzt, im schlimmsten Fall bin ich 4 Tage zu früh drin. Die Entwicklung von der Switch und von der Wii U ist extrem spät auseinandergegangen. Wenn der das irgendwann im Dezember, Jänner gesehen hat, ist es egal, dann hat er das gleiche Spiel gesehen. Für die wirklich optimiert für die Switch dürften die, glaube ich, sehr spät haben. Ich habe es auch auf einer Wii U schon gespielt. Und jetzt auf der Switch sah es jetzt nicht so großartig viel anders aus. Klar, wir haben das Spiel für beide Konsolen entwickeln müssen. Also was machst du? Du entwickelst mal zeitlang für beide parallel und skalierst halt dann hoch oder runter, je nachdem. Ja. Aber der Hauptentwicklungsstrang geht mal in die gleiche Richtung.
Mhm. Es gibt Neuigkeiten auch zu Splatoon 2. Die kommt ja auch mit der Nintendo Switch und zwar zu Beginn.
Ja, leider nicht zu Beginn. Aber zumindest kriegen wir im März dann endlich mal eine Demo zu sehen. Finde ich auch sehr wichtig. Wirklich bewegte Bilder von Splatoon gab es ja noch nicht so viel. Offensichtlich will Nintendo jetzt auch Demos basteln, eben zum Beispiel von Splatoon, die sollen im März kommen. Vielleicht auch so ein bisschen die Heilung der Wir-haben-keine-Launch-Titel-Krankheit, die sie diesmal ja wieder sehr stark haben.
Neue Konsolen brauchen neues Zubehör.
Ja, und auf die Switch schmeißen sich da sehr viele, lustigerweise. Und die Firma Big Ben, die ich zwar qualitativ jetzt nicht so toll finde, ist da immer sehr früh dran. Und die bietet unheimlich viel an. Da gibt's so Switch-Cartridge-Cases und Transport-Cases und weiß ich was alles. Super Preise, kann man mal reingucken. Alles lieferbar ab 3.3. auch gleich. Ich habe einige Sachen schon vorbestellt, direkt am Tag der Switch quasi. Vor allem halt die, wo Nintendo selbst nichts anbietet. Find nett, dass die da von Hause schon dabei sind. So quasi ein kleiner Support-Tipp oder Kauf-Tipp. Mal reingucken, wenn ihr noch Zubehör braucht. Das von Nintendo ist zwar jetzt auch nicht so großartig teuer. Ich habe so eine Tasche von denen gekauft, irgendwie für 20 Euro, glaube ich, ist okay. Aber Big Ben hat da vor allem Sachen, die anderen nicht haben, zum Beispiel eben so einen Cartridge-Halter.
Bevor wir die Sendung beenden, hast du uns noch 2 Gerüchte zu Destiny 2.
Ja, mehr oder minder zumindest ein Gerücht und dann das Zemente davon mehr oder minder. Destiny 2 ist ja schon extrem lange in den Gerüchteküche, wird das sehr hochgekocht. Auf der einen Seite gibt es die Aussage von Bungie, dass sie einen 10-Jahres-Plan zu Destiny haben und viele Leute glauben, dass das bedeutet, dass Destiny 10 Jahre weiterentwickelt wird. Ich meine, das wird es wahrscheinlich auch, aber das heißt ja nicht, dass dazwischen nicht irgendwann mal ein neues Spiel rausfällt. Schließlich und endlich braucht man Kohle. Und das können sie halt nicht ewig lang mit der gleichen Engine irgendwie weitermachen. Die lassen halt jedes Jahr ein größeres Add-on rausfallen mittlerweile. Jetzt lassen sie sich auch gut zahlen und das Spiel hat mir schon viel, viel Geld gekostet. Aber Destiny 2 ist halt trotzdem immer sehr stark in den Gerüchten. Und so ein paar Tage vor der Aufnahme dieser Folge hier ging irgendwie große Gerüchte herum, dass das neue Destiny Forge of Hope heißen soll. Da gab es auch im Spiel immer wieder so ein bisschen Hinweise darauf, dass so der nächste große Handlungsstrang das sein wird. Das könnte auch nur der Name eines Addons sein. Ja. Und dass es bereits im Herbst 2018 kommen könnte, beziehungsweise dann später kam sogar die Info, das soll sogar noch 2017 kommen, nämlich irgendwo so Anfang November. Fände ich bei so einem Spiel, das wahrscheinlich ganz dicke ankündigen würden, total früh. Wie es aussieht, wurde dann später aber komplett zerschlagen. Im Endeffekt hat dann Bungie Activision bekannt gegeben, Leute, gibt auf das nichts, wird so nicht sein. Wirklich was dazu gesagt haben sie aber auch nicht. Und die große Frage ist halt wirklich, wie es mit Destiny weitergeht. Ich fand es nur unheimlich spannend. Eigentlich hat das Netz ihnen jetzt fast schon mitgeteilt, Leute, ihr braucht das, weil die Info, ein neues Destiny kommt, ging um wie ein Lauffeuer. Die haben die ganze Euphorie dadurch quasi mehr oder minder gekillt. Ja. An deren Stelle habe ich mich hingestellt und gesagt, ja, kommt, in 3 Jahren vielleicht mal, irgendwann oder so. Ja. Haben sie leider nicht, sind leider relativ hart in ihren Aussagen gewesen. Die waren dafür auch sehr eindeutig, ist okay. Also für alle die nur den einen Teil mitbekommen haben und immer noch auf ein neues Destiny freuen sich quasi, muss ich jetzt leider den Spielverderber an dieser Stelle spielen und sagen, wird vielleicht irgendwann kommen, aber noch nicht jetzt. Und wurde eben zerschlagen quasi mehr oder minder.
Schade und unschön. Aber ja, Jan, ich glaube, wir haben alle Themen durch, wenn ich das richtig sehe.
Ja, so wenig waren sie dann doch nicht vor der großen Nintendo-Zeit. Ich hoffe, im März wird es dann mit unserer News-Folge besser, weil dann ist das Ding ja da, dann kann man darüber reden, wie es ist, aber nicht mit großen News noch. Ja, insofern freut mich. Ich freue mich auch tatsächlich trotz allem sehr, sehr auf die Switch. Das soll jetzt nicht negativ klingen, um Gottes Willen. Und ja, wir hören uns im Bälde wieder.
Auf jeden Fall, definitiv. Und wenn ihr möchtet, www.geektalk.ch unten in die Kommentare oder über Social Media oder über das Kontaktformular könnt ihr mit uns in Kontakt treten zum Thema Spiele. Vielleicht habt ihr auch das eine oder andere, was wir verpasst haben oder die eine oder andere Meinung zu dem, was wir hier oder vor allem du hier erzählt hast. Ich habe ja nur geleitet für heute. In diesem Sinne, lieber Jan, besten Dank und wie immer, liebe Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir wünschen dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.